Violetter Himmel, grüne Hölle, roter Rückschlag und Lask, irgendwas. Answer-Konferenz, Episode 43, let's go.
Ging zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir starten mit einer Frage der lieben Podcast-Kollegen vom doppelten 16er. Ist die Meisterschaft nur so spannend, weil kein Team konstant gut spielt, Patrick und Harald?
Ja. War das ein Ja oder ein...
Ja, schon. Also scheinbar schon.
Ja.
Hätte Sturm jetzt da gestern mal der Wiener Austria gewonnen, dann hätten sie was am Polster von 7 Punkten gehabt und dann wäre die Spannung wohl ein bisschen raus gewesen.
Ja, oder es liegt daran, dass eben alle einigermaßen gut spielen und sich deswegen keiner wirklich absetzen kann. Ich habe gerade geschaut, in der Vorsaison hat der Tabellenführer genau 2 Punkte mehr gehabt zum selben Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass da irgendwer ganz übel... Oder alle Overland.
Ich hätte es nämlich auch gesagt. Also man kann es auch so interpretieren, dass eben mehrere Mannschaften gut und konstant unterwegs sind. Aber gehen wir die Partien der 27. Runde durch. Wir starten am Verteilerkreis. Die Austria ist wieder fett im Titelkampf. Oder waren sie da sowieso immer, auch in den letzten Wochen, nach diesem kurzen Hänger?
Also ich habe es Ihnen nach diesen 4 sieglosen Pflichtspielen in Folge, von den 3 kein Tor erzielt worden ist, ganz ehrlich, nicht mehr wirklich zutraut. Mhm. Aber die Fans haben es mit der Choreo ja predicted, out of the dark into the light.
Sehr schöne also Choreo.
Sehr schöne Choreo und sogar mit tatsächlich mit Falco-Musik untermalt. Mhm. Aber
war ja auch Austria-Fan.
Falco war Austria-Fan, ja. Ja, also sie haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Ja. Also das war jetzt nicht irgendein Wurstelsieg da gegen Sturm, sondern hochverdient und wirklich, wirklich starke Leistung.
Man hat auch gesehen an den Spielern, dass es ein richtiges Du-or-Die-Spiel ist. Also wenn sie in diesem Meisterkampf noch ein Wörtchen mitreden wollen, dann müssen sie alles dran setzen, dass sie Sturm auch schlagen. Und ich glaube, das hat jeder, wurscht ob im Stadion oder daheim vom Fernsehgerät, mitbekommen.
Sie waren emotional.
Dass da jeder gebrannt hat.
Oder?
Ja,
also,
schon.
Manni Fischer, Reini Ramftl, wie die abgegangen sind zum Teil. Oder Dragovic natürlich auch.
Das war, glaube ich, sogar in der ersten Halbzeit. Die Grätsche wird den Ball dann noch gerettet. Hat. Das war auch ein lauter Jubelschlag.
Ganz ehrlich, ich glaube, in der Saison ist bei der Austria mehr über Defensivaktionen gejubelt worden als über Tore.
Oh, das ist jetzt böse. Aber
nein, es ist nicht böse, sondern es sagt eigentlich nur, wie viele gute Defensivaktionen die Austria abgeliefert hat.
Also man hat gestern halt echt gemerkt, das ist, ich weiß nicht, in welche Richtung der Funke zwischen Fans und Mannschaft übergesprungen. Mhm. Und ich meine, Manni Fischer hat in der Partie, glaube ich, 17 Mal am Feld gejubelt. Mhm. Unter anderem, wenn der Ball noch im Spiel war, direkt neben ihm.
Geile Szene, ja.
Das war gefährlich.
Aber es war eine lustige
Szene. Ja, es war lustig, aber es war
zu gefährlich. Sicher war das schon auch ein Schlüssel zum Erfolg gestern. Ja. Also die Austria wollte diesen Sieg noch mehr als Sturm. Das hat man ganz klar gemerkt. Aber allgemein, ich glaube, die Stärke der Austria in dieser Phase war jetzt schon, dass es ihnen gelungen ist, ihre Leistungen ein bisschen unabhängig von den Ergebnissen einzuordnen. Mhm. Weil es war schon am Sonntag dieses Spiel gegen Salzburg, waren sie über weite Strecken wirklich, wirklich gut. Am Ende haben sie die Partie 1-3 verloren. Aber man merkt, und das hat auch Trainer Stefan Helm gestern gesagt, dieses Trust the Process, also dass sie es schon schaffen, sich trotzdem dann die Spiele noch einmal Revue passieren zu lassen und zu sehen, okay, das ist jetzt nicht per se schlecht, was wir machen.
Ja, okay, das haut man einfach oftmals einfach so raus, trust the process, a process und man glaubt nicht daran, aber bei der Austria habe ich das Gefühl, dass sie wirklich auch an diesen Prozess immer auch glauben. Der Julian hat die Frage gestellt, wie wichtig war der Sieg heute für die Moral der Austria, letzten 3 Wochen desolat und jetzt wieder voll dabei. Also Sieg gegen den Tabellenführer, du bist nur mal 3 Punkte hinter Sturm Graz und vor allem, mein Sturm hat in den letzten Wochen ja richtig abgeliefert. Das darf man nicht vergessen.
Eben, da ist jetzt nicht irgendeine angeschlagene Mannschaft gekommen, ja, sondern eine mit wirklich breiter Brust. Und ja, also wo ich dem Julian widersprechen muss, ist eben desolat.
Ja.
Desolat war es nicht.
Na, würde ich auch nicht sagen. Aber ja, die Wichtigkeit hat man jeden Spieler angesehen und ich glaube, es ist auch ein Stein, der Stefan Helm auch ein bisschen abfällt gerade, denn man hat schon gemerkt, desolat war die Leistung auf keinen Fall, aber man hat schon gemerkt, dass diese Niederlage aus dem Cup-Halbfinale schon noch in den Köpfen drin war. Aber da stimme ich mir Harald auch zu, gegen Salzburg fand ich, war die Leistung ja auch vollkommen okay. Und da hat man schon gesehen, dass sie sich aus dieser Kluft, der sie eben drin war nach dem Cup aus, schon ein bisschen befreien haben können. Ja.
Wie wichtig war gestern, dass die beiden Stürmer getroffen haben? Maurice Malone und Nick Prelitz, vor allem Nick Prelitz hat wieder getroffen nach langer Durststrecke.
Eben, ja. Also Malone hat ja gegen Salzburg schon getroffen, aber Nick Prelitz hat ja davor, also war jetzt 10 Pflichtspiele torlos, hat zum Frühjahrsmeisterschaftsauftakt gegen Sturm das letzte Mal davor getroffen.
War im Februar.
Genau, ja. Das ist für einen Stürmer schon lange. Aber es haben gestern dann auch wirklich alle betont, dass es ja tatsächlich darum geht, was sie für die Mannschaft leisten. Und da kann man vor kann man nicht über Nick Prelitz diskutieren, weil der halt wirklich ackert und marschiert. Also ich erinnere mich an Salzburg, wie viel Kopfballduelle gegen Semih Berdou, der glaube ich 2 Köpfe größer ist, der gewonnen hat, wie viel der unterwegs ist. Natürlich war er immer wieder ein bisschen glücklos vorm Tor. Mhm. Aber in Summe zeigt schon auch, dass die zwei, was die Startelf angeht, völlig unumstritten sind, dass Stefan Helm grundsätzlich zufrieden mit ihnen ist. Und du hast halt dann andere Leute, die Tore schießen, wird wurscht sein. Ne?
Aber ganz ehrlich, als Stürmer, also auch wenn das sehr positiv ist, aber als Stürmer schaust trotzdem am Ende des Tages auf dein eigenes Torkonto. Und wenn da, was weiß ich, seit 10 Wochen nichts dazugekommen ist, dann hinterfragst du dich selbst.
Das Selbstwertgefühl wird auf jeden Fall leiden, wenn du nicht triffst und vor allem, wenn du siehst, dass dein Sturmpartner eben genetzt hat auch. Nach dem Spiel hat er eh auch gegenüber Sky betont, Prelitz, dass er sich schon gefreut hat über das Melon-Tor, aber sich auch gedacht hat, oh, das trifft er schon wieder. Er will auch endlich wieder treffen und ich glaube, das könnte jetzt schon einen Knoten bei ihm auch gelöst haben. Ja.
Aber das ist auch eine gesunde Einstellung, meiner Meinung nach, als Stürmer.
Ja,
absolut. Ja. Der Robin FHK hat die Frage gestellt, wird die Austria einen oder vielleicht gleich beide aus Malone Prelitz kaufen können, um diese mit einem direkten Gewinn weiter zu verkaufen? Wenn nein, sollte man dennoch einen halten für die nächste Saison? Es ist viel, was wäre wenn?
Es ist viel, was wäre wenn. Ich glaube, ohne jetzt die ganz konkreten Summen zu kennen, glaube ich nicht, dass es sich für die Austria ausgeht, beide zu kaufen und zu behalten.
Haben Sie Option?
Sie haben Option auf beide.
Bei beiden, ja. Okay.
Kann man gut vorstellen, dass zumindest einer gekauft und weiterverkauft wird direkt und einer behalten wird. Wen halten, schwierig, kommt auch immer auf den
potenziellen... Ja, die meisten Tore geschossen.
Ne, genau, immer den. Ne. also. Kommt auch auf den potenziellen Nebenmann natürlich an.
Ich glaube, aber es ist halt dann bitter, wenn es dieses Duo dann wieder auseinanderreißt, wenn sie sich gerade jetzt so gut zusammengefunden hat. Aber
so ist das Leben in der österreichischen Bundesliga.
Das sind die Mechanismen, vor allem bei Leihspielern. Patrick FR hat nur die Frage gestellt, ist Malone mit Selbstvertrauen der beste Stürmer der Liga? 10 Tore ohne Elfer, der Zusatz noch
dazu mit gekommen. Selbstvertrauen? Ist auf jeden Fall ein guter Stürmer, ja, der schon bei zu WRC-Zeiten in der letzten so aufgefallen ist und gefallen hat. Deswegen kann er auf jeden Fall einer der besten Stürmer der Liga sein, wenn das Selbstvertrauen halt eben da ist.
Ja.
Ich würde ihn wahrscheinlich unter die Top 3 sehen, so ungefähr, aber es gibt da schon noch den einen oder anderen, den ich da auch zumindest auf dem Level sehen.
Jetzt ein Drop an Namen.
Für dessen zum Beispiel.
Ja.
Kommt auch der, wenn er fit ist.
Ja. Also ein ganz Diombello.
Diombello. Ein Diombello mit Selbstvertrauen.
Oder mit zumindest mit einer Quote von, ja, Ronny Walder natürlich. wenn Bello eine Quote hat, zumindest von, keine Ahnung, 30%, dann schießt er 30 Tore und nicht nur 10, aber es ist natürlich eine andere Geschichte, aber bleiben wir vielleicht gleich dabei. Euphorie bei der Austria, Krisenstimmung hingegen bei Rapid 1:2 gegen Blau-Weiß Linz und das Thema bzw. die Frage, die im Mittelpunkt steht, war es das für Robert Klaus? Oder wie es die anderen Podcast-Kollegen von NoGo Wien bezeichnet haben und die Frage etwas kreativer gestellt haben, ist Rapids Klaustrophobie noch heilbar?
Grandioses Wortspiel.
Ja.
24. April, 9.33 Uhr. Nur, dass wir es einmal festhalten, zu welchem Zeitpunkt wir aufnehmen. Er ist sehr angezählt. Also es war gestern kein klares Bekenntnis zu Robert Klaus zu vernehmen von den Rapid-Verantwortlichen, die gesprochen haben. Ich halte es nicht für unmöglich, dass da vor Sonntag noch was passiert. Ich halte es aber jetzt auch nicht unbedingt für sonderlich sinnvoll, sollte da vor Sonntag was passieren, weil was kann passieren? Ne? Du trennst dich vom Trainer, das restliche Trainerteam bleibt, du wirst ja nicht sofort quasi irgendwie einen externen Nachfolger holen, das ist nicht möglich in der Kürze der Zeit. Das heißt, was passiert? Wahrscheinlich würde Stefan Kulowitz interimistisch übernehmen. Da ändert sich ja grundlegend nicht viel. Ne?
Sollen wir uns schon noch kurz zu Wort
kommen? Ja, natürlich. Ja, vielleicht bevor wir da weiterreden. Der liebe Kollege Johannes Bauer war in Linz vor Ort und hat uns seine Einschätzung der Dinge zugeschickt.
Ja, bei Rapid herrscht momentan große Ratlosigkeit. Jetzt die dritte Niederlage am Stück nach dem Europacup aus und der heftigen Batschen beim WRC. Man hatte heute eigentlich von der ersten Minute an nicht das Gefühl, dass da irgendwas kommen kann. Wenn es über das Spielerische nicht geht, dann muss es über Beißen, Kratzen, Kämpfen gehen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Man merkt die Ratlosigkeit nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Verantwortlichen. Markus Katzer stand danach, nach dem Spiel, im Gegensatz zu den Spielern, relativ schnell Rede und Antwort. Auch bei ihm ist irgendwie klar erkenntlich, er weiß eigentlich gar nicht, was man von der Mannschaft und vom Trainerteam momentan noch großartig verlangen kann, außer den Einsatz, der eben momentan nicht gekommen ist. Ja, es ist jetzt eine wirklich heiße Phase, die in 4 Tagen schon wieder Blau-Weiß Linz vor die Nase bringt. Es würde mich momentan nicht wundern, wenn auch diese Partie in die Hose geht und dann schon langsam noch die Fälle in Richtung 5. Platz davon schwimmen. Dann wäre in Hütteldorf natürlich wirklich Feuer am Dach. Zur Trainerfrage hat sich Markus Katzer gewohnt bedeckt gehalten. Zwischen den Zeilen hat man schon ein wenig gehört, wenn man ihn schon länger kennt und öfter mit ihm geredet hat. Im Gegensatz zu den letzten Monaten vermisst er schon langsam doch auch diese Weiterentwicklung in der Mannschaft schon seit einiger Zeit, die er eigentlich als Kriterium heranziehen würde, unabhängig von allen Ergebnissen. Ob es jetzt eine Kurzschlussreaktion, ein Traineraustausch in der Kürze wirklich bringt, diesen großen Impuls, das ist auch in Frage zu stellen. Heute stand Stefan Kulowitz anstelle des gesperrten Robert Klaus an der Seitenlinie. Es hat im Endeffekt auch nicht den großen Impuls gebracht. Genauso wenig wie der Versuch mit dem anderen System, dem 4-2-3-1, das zuletzt Anfang März herangezogen wurde, einen anderen Impuls zu bringen. Also eigentlich alle Zügel, die auf der Seite irgendwie zu ziehen wären, scheitern gerade. Diese Ratlosigkeit ist auch Robert Klaus anzumerken. Es ist momentan wirklich ganz schwer zu sagen, ob es ja der richtige Ansatz wäre, ob das jetzt, wie im Fußball halt üblich ist, einfach passieren muss und ob das dann wirklich einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, wie seht ihr die ganze Sache?
Danke, lieber Johnny, und ich gebe die Frage weiter, beziehungsweise wir nehmen sie auf. Du hast es eh schon ein bisschen beantwortet, ob es überhaupt sinnvoll wäre, jetzt den Trainer zu wechseln. Ja, ich stelle mir natürlich auch die Frage, ich weiß nicht, wie es bei Rapid intern ausschaut. Ich finde, die ersten 45 Minuten haben jetzt nicht so gewirkt, dass diese Mannschaft für den Trainer spielt. Weil gerade in so einer Situation, wo du weißt, dass die Situation generell angespannt ist, dann haust du vielleicht ein bisschen mehr rein und da haben einfach die ganzen Rapid-Tugenden gefehlt in dieser Partie. Auch gegen den WRC.
Die haben jetzt gegen Blau-Weiß auch bis in die zweite Halbzeit hinein noch einige Zeit lang gefehlt, diese Rapid-Tugenden. Also wie oft die Rapidler einen Schritt zu spät da waren, einen Gedankenschritt auch zu langsam waren, war wirklich bezeichnend. Ja. Ich meine, dass Blau-Weiß nicht der Lieblingsgegner ist, hat, glaube ich, jetzt auch jeder gecheckt. Das war die dritte Niederlage im dritten Spiel. Jetzt am Sonntag das Retour-Match daheim. Mickey Katzer hat auf die Heimstärke von Rapid hat er immer wieder betont. Und scheinbar geht man davon aus, dass man daheim irgendwie noch den 5. Platz absichern kann. Ja. Aber wenn du auf die Auswärtstabelle schaust, dann wird dir, glaube ich, als Grüner schlecht. Weil Letzter mit einem einzigen Sieg in dieser Saison. Europacup, schön und gut, aber für die Liga, puh.
Schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga, Rapid. Also wie du gesagt hast, nur ein Sieg und generell das Kalenderjahr. 3 Siege und 8 Niederlagen im Jahr 2025. Da ist man punktegleich mit dem GRK am Tabellenende. Natürlich alles ein bisschen verzerrt aufgrund Meistergruppe und unter das Playoff. Und dennoch sind das Zahlen, mit denen Rapid nicht zufrieden sein kann.
Na, auf keinen Fall. Rapid hadert, glaube ich, jetzt momentan noch mit dieser Achterbahn der Gefühle, die sie haben. Ich meine, da hat es in der Meistergruppe bis einmal schlecht gestartet, was dann. Dann hat es den Derby-Sieg gegeben gegen die Wiener Austria, aus dem Europacup das Hinspiel gewonnen gegen Djurgården, dann war es wieder oben. Jetzt haben sie genau heute vor einer Woche gegen Djurgården verloren, beim WRC auf den Deckel gekriegt, gegen Blau-Weiß verloren, jetzt sind sie wieder ganz unten.
Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Bewertung der aktuellen Rapid-Leistung, weil ich meine, diese Niederlage im Rückspiel gegen Djurgården war halt für die Psyche ein Wahnsinn. Ja. Also, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, was das mit der Mannschaft gemacht hat. Ja. Und das schaffen halt nur wirklich ganz, ganz große Mannschaften und davon gibt es auf der Welt wenige, da sofort wieder den Schalter umzulegen und wieder da zu sein. Ja. Spielst das Auswärtsspiel in Wolfsburg, hast natürlich auch Pech, ja, mit dieser, sagen wir es, lächerlichen roten Karte gegen Niki Hedl. Kriegst du deine am Deckel. Und dann werden natürlich die Rufe immer laut nach den klassischen Tugenden. Ja. Wir haben gestern auch nach dem Spiel der eine oder andere gesagt, Rapid ist ein Arbeiterverein, da geht es um Katzen, Kämpfen, Beißen. Nur wenn du diesen Zugriff nicht hast, ja, weil du vielleicht im Kopf ein bisschen leer bist, ja, weil du dir einfach im Kopf schwer tust, wie willst du Kratzen, Kämpfen, Beißen, ja, wenn du keine Zugriffe auf die Gegenspieler hast. Deswegen glaube ich, dass diese klassischen Tugenden im modernen Fußball teilweise einfach schwer auf den Platz zu bringen sind, selbst wenn du wollen würdest.
Ich glaube, es ist ja generell schwer für Rapid. Du hast halt mit der Meisterschaft vor ein paar Wochen schon abgeschlossen gehabt, sage ich mal. Du hast dich komplett auf die Conference League fokussiert. Das war emotional, ich glaube, von der Motivation her das große Ziel, dass du ins Halbfinale einziehst, zumindest diese zwei Spiele perspektivisch gegen Chelsea hast. Und das ist einer weggenommen worden. Und da ist einer so ein bisschen der Boden unter der Motivation weggerissen worden, glaube ich. Und da können wir davon sprechen, dass Fußballprofis sind und bla bla bla. Aber wenn das große Ziel ist und du im Herbst lange Zeit als einer der Titelkandidaten gehandelt worden bist, dann wird er halt innerhalb kürzester Zeit, wenn Cup ist schon früher passiert, ist eigentlich alles weggezogen worden. Und jetzt da musst du irgendwie aufrappeln, um diesen Platz 5 abzusichern. Und verstehe, dass das total schwer ist. Vor allem sind eben auch Spieler dabei, die perspektivisch womöglich im nächsten Jahr keine Rolle mehr spielen werden und die vielleicht gedanklich auch schon woanders sind.
Eben, und das ist halt eben das große Problem, das ich momentan bei Rapid sehe, dass ich mir schon noch gut vorstellen kann, dass es da keinen Aufbau mehr gibt. Wurscht, ob da der Robert Klaus bis zum Saisonende noch auf der Trainerbank sitzt oder externer kommt oder ob der Stefan Kulowitz vielleicht die Saison zu Ende bringen wird. Es wird egal sein, wer an der Seite steht. Die Spieler müssen sich wirklich an der eigenen Nase packen und jetzt da schauen, dass sie wieder Leistung zeigen und bringen und auch die Punkte einfach holen.
Ich glaube, sie haben es einfach im Laufe der Saison nicht geschafft, dieses Mannschaftsgefüge zu schaffen, wie es zum Beispiel bei der Austria der Fall ist.
Ja. Naja, im Erfolg haben sie es gehabt.
Ja, im Erfolg hat jeder tolles
immer, genau, ist so. Das ist eben das Problem. Und gar nicht unlang her, der Andi Ogers am Stammtisch gesagt, in der Niederlage zeigt sich, ob eine Mannschaft ist. Ja. Und das ist halt eben schon, dass Rapid es über weite, weite Strecken nicht ist.
Ich finde es trotzdem schade, wenn jetzt die Ära von Robert Klaus bei Rapid enden würde. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so dieser 0-15-Take, aber ich glaube, dass er schon andere Facette bei Rapid implementiert hat, die Potenzial hätte zu wachsen. Es ist in der Saison nicht gewachsen. Es ist jetzt eher stagniert und die Zahlen sprechen für sich. Und wenn man jetzt den Punkteschnitt der letzten 5 Rapid-Trainer ranzieht, dann ist Robert Klaus nur vor Zoki Barisic und Ferdinand Feldhofer nach wie vor Gogo Djuricin mit einem Punkteschnitt von 1,73 der beste Rapid-Trainer der letzten 9 Jahre, glaube ich. Und trotzdem glaube ich, dass so die Spielidee, die Art von Robert Klaus, dass es eigentlich sehr gut matchen würde mit Rapid. Und das darf man auch nicht vergessen bei einer Trainerposition. Es ist ja wichtig, dieses Gesamtpackage meiner Meinung nach zu betrachten. Aber ich gehe davon aus, dass die Zeit enden wird.
Also grundsätzlich sehe ich es ähnlich wie du. Ich bin auch ein großer Fan, Trainern wirklich Zeit zu geben, um was zu entwickeln. Trust the process. Die Frage ist, ob bei Rapid im Laufe dieser ganzen Saison, wie viele sind es jetzt, 8-9 Monate, ein Prozess zu sehen ist. Und wie lange du darauf wartest, dass sich gewisse Entwicklungen dann in Gang gesetzt werden.
Sag du was, Patrick.
Naja, mit der Entwicklung der meisten Spieler ist man auch Stand jetzt einfach nicht zufrieden. Ich meine, wenn du den Herbst dann schaust, da haben viele Spieler, finde ich, einen sehr guten Entwicklungsschritt gemacht. Aber jetzt, seitdem das Frühjahr einfach da ist, man hat schon davor ein bisschen stagniert, aber jetzt im Frühjahr sehe ich bei keinem einzigen Spieler, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Ja.
Kannst du mir einen Spieler nennen, zum Beispiel, der einen Schritt nach vorne gemacht hat?
Also eben, ja, vor allem wenn man sich die Schlüsselspieler anschaut, ja, ist Matthias Seidel in dieser Saison besser geworden?
Nein.
Ist Mamadou Sangaré im Laufe der Saison besser geworden?
Das ist ein großer Streitpunkt.
Ja.
Denn bis zum Winter würde ich sagen, auf jeden Fall. Danach, eher auch im Stagnieren gewesen.
Es ist natürlich ein Spieler lebt natürlich auch von der Mannschaftsform, und wenn natürlich rund um dir Personen sind und Spieler sind, die vielleicht jetzt nicht gerade die beste Phase durchleben, dann tust du das selber halt auch schwer. Vor allem, ich glaube, dass Rapid, was man einer schon hoch anrechnen muss, ist, dass sie wirklich über lange Strecken der Saison sich sehr viele Torchancen erarbeitet haben, hochkarätige Chancen erarbeitet haben und einfach im Abschluss unfassbar schlecht sind. Aber das soll natürlich jetzt dann nicht irgendwie da die ganze Saison schönreden, weil du bekommst Tore, du rappelst die nicht auf, du zeigst nicht diesen Siegeswillen oder einfach auch diesen Kampfgeist, dass du wieder zurückkommst, und das sind einfach die Dinge, die sollen eigentlich die Basics sein, und die fehlen dann halt.
Eben, es ist jetzt, bin ich bei dir, ja, wahrscheinlich ist offensiv da durchaus auch viel Pech dabei gewesen im Laufe der Saison, ja. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie umgekehrt in der Defensive so unfassbar sicher stehen, dass da jetzt alles eitel Wonne ist.
auf jeden Fall. Na gut, was haben wir noch?
Nächsten Verein,
beziehungsweise Spiel. Noch ein Zusatz vom Kahn Atasoy. Mission 33 ist für Rapid in diesem Jahr unrealistisch, sowohl Meisterschaft als auch Punktezahl. Realistisch ist die Meisterschaft allerdings noch für die nächsten beiden Vereine, Red Bull Salzburg und auch mein WAC, als einziges Team noch immer ungeschlagen in der Meistergruppe, nämlich die Wolfsberger. 1:1 bei Red Bull Salzburg, aber Alter, was war das für eine Elfer-Situation zwischen Vertessen und Waivu?
Ich glaube, das Motto der österreichischen Schiedsrichter ist inzwischen: Elferpfiff für Vertessen kannst du vergessen.
Oh, was? Ihr war noch ein cooles Wortspiel, das habe ich jetzt. Hat das Schiedsrichterteam, und jetzt aufgepasst, ein etwas derberes Wortspiel, hat es das Schiedsrichterteam es verschissen?
Ja, Faschisten haben wir schon öfter gehört.
Was, wirklich? Nein.
Da ist der Sieger.
Nein, was, ja.
Übrigens, danke, dass ihr sowas einbringt. Ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht.
Ja, passt eh.
Ja, ist okay. Aber ja. Hätte es wahrscheinlich besser werden können als vom Harald.
Es ist halt, wir haben eine Meistergruppe, wo es so eng hergeht.
Ja.
Und wir haben in den letzten Wochen schon wieder so viele Entscheidungen gehabt, die halt...
Du hast ja zwei Elfer-Situationen bei Salzburg gehabt. Vor zwei Wochen war es...
gegen Sturm.
Genau, da haben sie den Elfer weggenommen. Und jetzt, ganz ehrlich, Alter, das war ein Elfer. Wie kann das der Wahr nicht sehen? Also wie kommt der da auf die Idee, dass ein Waivu als erstes den Ball erwischt?
Wie gesagt, es sind so viele Situationen schon wieder, ja, die sich jetzt in dieser extrem kritischen Phase... Und wenn man, so wie du, den WRC im Titelrennen mitnimmt, ja, dann müssen wir auch das Rot gegen die Gehedel in der Vorwoche mit in Betracht ziehen. Ja. Es ist einfach extrem schade, dass die Meisterschaft womöglich oder der Ausgang der Meisterschaft womöglich verfälscht wird durch vermeidbare Fehler.
Ich meine, wenn wir schon von den Fehlern reden, ganz ehrlich, kannst du ja auch diskutieren bei den ersten beiden Toren in Wien zwischen Austria und gegen Sturm. Ich meine, bei der Austria, ob der Blavetic den Ball ohne seiner linken Hand da so kontrollieren hätte können, bezweifle ich. Und beim Ausgleichstreffer von Max Johnston, davor der Einwurf vom Jalcuyer, Alter, ich habe noch nie so einen Einwurf gesehen, dass das auch durchgegangen ist. Ja. Also, wenn es das abziehst, dann wäre es halt 1-0-Ausgang für Austria. Jetzt ganz blöd gesagt, er hätte jetzt da an der Punkteanzahl jetzt da nichts verändert, aber im Grunde genommen auch, Entscheidungen, wo ich mal am Schädel greife.
Ja, das kommt ja dann bei GRK gegen Habeck auch noch eine zum Entscheidung, Beispiel, die ein bisschen umstritten ist. Hören wir kurz rein beim lieben Kollegen Simon Urhofer, der war für uns nämlich in Salzburg vor Ort und hat uns dann ein bisschen auch geschildert, was wie das Ganze so aufgenommen worden, diese Schiedsrichterentscheidung auch bei den Salzburgern.
Die Aufregung war riesengroß unter den Salzburgern, verständlicherweise zum Teil. Geschäftsführer Stefan Reiter war ja, in den Katakomben außer sich, hat ziemlich über die Schiedsrichter geflucht, ist dann gemeinsam mit Ruben Schröder Richtung Schiedsrichterkammerl verschwunden. Ich weiß nicht genau, was da besprochen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass ja, das Gespräch jetzt nicht ganz ruhig verlaufen ist. Mats Bistrup hat in der Sky-Kamera ja, auch sehr deutliche Worte gefunden, hat das Schiedsrichterwesen in Österreich als Ganzes in Frage gestellt. Gesagt, unglaublich, was hier gepfiffen wird. Ist jede Woche ein Skandal gegen Salzburg. Ja, eigentlich alle haben das gleich gesehen. Auch die WRC-Spieler haben zugegeben, dass das wohl ein Elfmeter gewesen wäre für Salzburg. Einer hat es anders gesehen, Dietmar Kübauer, der hat gesagt, Jabba Bethesda hat eingehackt bei Nwaibu. Der hat nur den Kontakt gesucht und weil er gewusst hatte, dass er nicht zum Abschluss kommt. Ja, Thomas Letsch hat mit der Theorie relativ wenig anzufangen gewusst. Er selbst hat die Situation etwas versöhnlicher gesehen als seine Spieler und seine ja, Vordermänner in der Geschäftsführung. Er hat gesagt, ja, es wäre ein Elfmeter gewesen. Er ärgert sich darüber, aber er ärgert sich eigentlich viel mehr darüber, dass man jetzt zum zweiten Mal im Spiel, nach dem Spiel gegen Sturm, in einer Halbzeit einfach nicht die Leistung auf das Feld gebracht hat, die man hätte bringen müssen, um Meister zu werden.
Was hättest du gesagt, wenn du in die Schiedsrichterkabine reingegangen wärst? Habt ihr alles, was braucht? Wolltest du was trinken?
Ja, ich bin eher ein hochemotionaler Mensch und würde schätzungsweise mit ganz vielen Schimpfwörtern um mich werfen. Und dann aber 5 Minuten später es bereuen und dann wieder zurückgehen und sagen, Entschuldigung, das war echt viel zu viel. Ich nehme alles wieder zurück. Jeder Mensch kann Fehler machen.
Es fängt wahrscheinlich so an, manche Menschen klopfen an die Schiedsrichtertür und du trittst sie gleich an wahrscheinlich.
Ja, ich komme jetzt mit so
naja, aggressiv. Dann fängst du an zum Schimpfen und dann Stadion, kommst du wieder retour.
Stadionverbotler, wir wissen, was du so machst.
Eben. Ja, Entschuldigung, ja, kann halt nichts machen. Also von dem her, ich bin halt eine Persona non grata im österreichischen Fußball. Also für alle Menschen, die immer glauben, dass ich ins Stadion gehen soll. Nein, ich darf nicht. Ja. Ist nun mal so. Nein, ich verstehe natürlich auch die Emotionen. Ich verstehe die Emotionen bei den Salzburgern und ich finde es witzig, dass Didi Küber das einzige anders gesehen hat. Aber ja.
Überraschung.
Ja. Na okay, aber scheinbar, wie es der Simon ja gesagt hat, haben viele WRC-Spieler das ja auch ähnlich gesehen, dass das ein Elfer war. Aber ich finde es halt arg, weißt du, wenn der WAR jetzt nicht da aktiviert wird, dann würde ich es ja noch verstehen. Aber der hat den Blick drauf und was für ein Blick, welche Perspektive hat er gesehen, dass er da nicht auf 11 Meter entscheidet?
Kann jetzt nicht genau sagen, wo er gestanden ist, der Schiedsrichter Ebner war es, glaube ich. Gell? Kann ich dir nicht sagen, ob er das aus seinem Blickwinkel nicht perfekt gesehen hat oder nicht. Ich habe es von den TV-Bildern aus verfolgt und war mir relativ schnell klar, dass das ein Elfmeter ist und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der WAR sich einschaltet.
Ich meine, bei Preletz und war Preletz, oder? Der am Wochenende das Foul gemacht hat. Ich meine, da hat man dann eine Perspektive gesehen, dass es ein glasklarer Elfer war.
Völlig okay.
Das hat zuerst diskutiert worden, aber da fehlt mir noch die Perspektive, die Kameraeinstellung, wo ich sehe, dass ein Waivu da noch zunächst am Ball rankommt. Ja. Aber ja. Aber 1-1 auf jeden Fall.
1-1, was mich echt ein bisschen überrascht hat. Salzburg wieder mitten im Titelkampf drinnen. Ich weiß, Mittwoch 18:30 ist jetzt semi-geil als Anschlusszeit, aber 6.800 Leute.
6.800 Leute nur in Salzburg? Ja.
Mhm. Ist wenig.
Also das habe ich nicht mitgekriegt, dass so wenig Zuschauer im Stadion waren. 6.800 Zuschauer. Also Entschuldigung, schämt euch, wirklich. Also 6.800 Zuschauer, für das, dass diese Mannschaft in den letzten Wochen schon wieder den Turnaround geschafft hat, um den Titel mitkämpft und dann kommen 6.800 Zuschauer ins Stadion. Okay.
Regst du dich jetzt aus WRC-Sicht aus oder aus Salzburg-Sicht?
Das ist schätzungsweise 4.800 WRC-Fans im Stadion, oder? Nein, also das ist wirklich enttäuschend und da bin ich froh, dass jetzt nicht Pep Leinders nur mehr Trainer ist, der dann gesagt hätte, die 6.800 Zuschauer haben Stimmung gemacht wie an der Anfield Road. Also, nein, verstehe nicht, da verdient sich diese Mannschaft definitiv mehr, nachdem man da jetzt wirklich viel Kampfgeister sieht und sehr viel Leidenschaft bei den Salzburgern. Das hat man eigentlich den ganzen Herbst nicht gesehen.
nachdem viel umgekrempelt worden ist und doch einiges wieder in die richtige Richtung geht. Ähnlich wie beim LASK, aber man trotzdem den Trainer raus hat.
Ja, können wir gleich dann in Upo wechseln, oder?
Yep.
Ja. Machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter im Upo. Die wilde Reise geht weiter vom Oppo ins Upo nach Klagenfurt, wo die Straßen mittlerweile mit Gold gepflastert sind. Doch der sportliche Erfolg, er blieb aus. 1:4 gegen den LASK unter Neotrainer Maximilian Ritscher. Jetzt aber wirklich.
Also, Entschuldigung, ich wollte noch, hab noch kurz über
mit, DJ Gold.
Mit Gold gepflastert. Ja. Sind sie mit Gold gepflastert oder mit Optionen auf Gold gepflastert?
Ja, stimmt. Ja. Gute Korrektur, gute Korrektur. Na, ich meine, Maximilian Ritscher, da hat es ja schon mal was gegeben im letzten Jahr. Erinnern wir uns zurück.
Genau, der ist vor ziemlich einem Jahr.
Das war Anfang April damals.
Ja, auch schon als Interimstrainer des LASK vorgestellt worden, damals für wenige Stunden, weil der LASK dann draufgekommen ist, das war damals noch vor der Lizenzierung, dass sie für die Lizenzierung einen UEFA Pro-Lizenztrainer melden müssen, woraufhin dann Thomas Darasch übernommen hat. Mit in Summe dann mäßigem Erfolg, wie wir wissen. Aber ja, das haben eh so einige LASK-Trainer gemein in den vergangenen Jahren. Diesmal ist es anders. Diesmal darf Maximilian Ritscher länger Interimstrainer sein. Das Problem ist ja, er hat keine UEFA Pro-Lizenz. Du hast aber in der Bundesliga eine 60-Tage-Frist, in der du einen Trainer auf die Bank setzen darfst, der nicht die notwendige Lizenz hat.
Dürfte ich also auch Bundesliga-Trainer für 60 Tage werden?
Wir haben es vorher schon besprochen. Ich weiß es leider nicht, ob man nicht zumindest irgendeinen Trainerausbildung gemacht haben muss. Oder ob man tatsächlich
einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich mal gemacht. Vielleicht hilft das. Ja. Gerade im Abstiegskampf.
Ja, aber das ist eine gute Überleitung. Braucht der LASK aktuell eigentlich Erste Hilfe?
Nein, es ist ja wirklich komplett skurril, was da in dieser Woche eigentlich passiert ist, oder? Also wer hat das kommen sehen? Markus Schopp ist noch bei den Kollegen von Sky bei Talk und Tore. Wird natürlich auch auf die ganze Konstellation beim LASK angesprochen und einen Tag, und ich glaube, da hat er noch nicht das abschätzen können, dass es vorbei ist.
Das ist davon gleich fast
auf. Ja. Und einen Tag später wird er einfach rausgehauen, nachdem er 7 der letzten 8 Spiele gewonnen hat. Nachdem er wirklich einen Sauhaufen übernommen hat, diesen neu zusammengewürfelt hat und meiner Meinung nach echt dem LASK ein neues Gesicht verpasst hat und dass da natürlich jetzt nicht die Attraktivität des Fußballs einmal ganz oben ist auf der To-Do-Liste, sondern eher einmal eine Mannschaft zu formen und Erfolge einzufahren und dass man den dann raus hat, also... Mir fehlen da ganz viele Informationen, warum das passiert ist.
Naja, also der LASK hat ja insofern argumentiert, dass sie gesagt haben, okay, de facto sind die Saisonziele verpasst worden. Mit dem Cupfinale, mit der Meisterrunde, mit einem ordentlichen Abschneiden im Europapokal. Alles gut, kann man nicht bestreiten, dass das so ist. Ja. Aber eben, wie wir es vorher schon bei Robert Klaus besprochen haben, du musst dem Trainer halt schon ein bisschen Zeit geben, um eine Entwicklung in Gang zu setzen. Ne? Und dass Markus Schopp eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, ich meine, das kann ja niemand bestreiten, oder? Wie du sagst, das war ja vorher keine Mannschaft. Ne? Mhm. Und man hat jetzt beim LASK durchaus das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Ja? Ich meine, vielleicht jetzt noch nicht alle beste Freunde. Ja? Es dürfte schon die eine oder andere Gruppe geben, die jetzt nicht so gut mit Markus Schopp ausgekommen ist. Ja? Aber ja, ich verstehe es einfach nicht.
Weiß nicht, überspitzt gesagt, so für mich.
Okay, ganz kurz, kannst du dein Mikro ein bisschen. Ja, genau, danke.
Das spinnt das bei mir auch.
Er hat ein bisschen spitz gesagt.
Also, ja.
Nein, es kommt für mich so vor, da war ein Riesenscherm auf dem beim LASK. Marco Schopp fängt an, den aufzukehren, hat ihn so gut wie aufgekehrt. Ja, vielleicht ist hier und da eben durch das Cup-Ausscheiden oder Europacup hat wieder eine Scherbe irgendwo runtergefallen. Aber jetzt hat er es eigentlich geschafft, dass er in der Quali-Gruppe Siegerserie startet und alles Mögliche und dass der Europacup ja trotzdem auch noch möglich ist für den LASK. Ja. Jetzt steht er da mit seinen ganzen Scherben und der Sigi Gruber kommt um die Seiten und haut ihm das wieder einfach runter. Und das verstehe ich nicht.
Er haut Markus Schopp weg.
Ja, die Scherben hat er wieder runter und ihm schickt er halt einfach weg und sagt, da braucht es einen neuen, der das aufkehrt. Und ich verstehe es halt nicht ganz, weil für viele der genannten Punkte eben den sportlichen Abschneiden, wo der LASK versagt haben soll, da kann er auch nicht bei allem was dafür. Ja, Europacup war noch alle Partien mehr oder weniger, bevor er richtig ausmisten konnte. Cup, gut, okay. Ja, und Meistergruppe war halt auch schwierig aus der Situation, wo er einen Lask übernommen hat.
Ja, die haben im Cup Salzburg rausgehört auch.
Eben. Ja, sie haben, und denken wir bitte nochmal zurück an diese Europacup-Vorstellung vom Lask im Herbst. Ich meine, das war wirklich zum Teil da wirklich eine Qual. Und hat halt der Markus Schopp dann auch den Winter mal gebraucht, um da natürlich für ein paar Stellschrauben noch zu justieren. Und dass das dann so ändert, also für mich, also das ist der siebte Trainer, den Kollegen von 90 Minuten am See, längere Geschichte gemacht mit 7 Trainer seit April 2020, Valerien, Ismail, Thalhammer, Wieland, Küber, Sageda, Darasch und jetzt Schopp und beziehungsweise jetzt Maximilian Ritscher.
Und es ist ja nicht nur der Trainer, ne?
Ja, also der Sportdirektor. Es ist auch
mit Christian Kratze, weil ich weiß nicht, ob er sich schon eingerichtet gehabt hat in seinem Büro, ist ja auch weg. Davor Vujanovic und wie sie alle heißen. Ja. Also, wenn wir vorher über Konstanz gesprochen haben, ja, der LASK liefert konstant.
Ja.
In
ja.
einer Orgenschlagzahl.
Ja, aber nicht positive Schlagzeilen. Das ist halt ist Problem. Und wenn du jetzt die Partie gegen Klagenfurt genauer angesehen hast, da dieser verhaltene Jubel von Maximilian Entrup, und klar, er hat sich dann eh bei Sky auch geäußert, ich liest es nochmal vor, bezüglich des verhaltenen Jubel von Maximilian Entrup nach dem 2:0, da kann man im Endeffekt aber so rein interpretieren, wie man will. Es ist einfach auch für eine Mannschaft, kurz vor einem Spiel einen Trainerwechsel zu haben. Dennoch sind wir Profis genug, um das wegzustecken. Und Maximilian Ritscher ist auch darauf angesprochen worden, hat Folgendes gesagt, dass die Mannschaft das so auf dem Platz wegsteckt, ist hinsichtlich der gestrigen Ereignisse natürlich nicht selbstverständlich. Sprich, die Mannschaft ist hinter Markus Schopp gestanden. Zumindest lese ich das jetzt da aus diesen, auch von Maximilian Ritscher, ja, aus dieser Aussage heraus.
Also ich meine, dass Max Entrup hinter Markus Schopp gestanden ist.
Es sind ja einige Lastkicker, ja, die hinter Schopp auf jeden Fall stehen, klar, werden.
Also es hat nicht nur Gewinner der Jahre Schopp gegeben. Ja.
Ja,
also es werden auch einige nicht hinter ihm gestanden sein. Aber ja, ich meine, als Spieler bist du es gewohnt, dass sich Trainerwechsel da sind. Ja, ich meine, auch da, der ein oder andere wird wahrscheinlich den Kopf schütteln und wird es nicht verstehen. Ja, aber dann ist der nächste da und nach 3 und es geht weiter. Mhm. Also ich glaube, dass das für Spieler in ihrer individuellen Situation jetzt nicht so dramatisch ist, wie es als für die Entwicklung der gesamten Mannschaft oder des Vereins ist.
LASK 1908 stellt die Frage, was ist bitte in meinem Verein für ein Chaos los und kann das irgendwer nachvollziehen? Ich glaube, wir haben es versucht zu beantworten, aber es geht nicht. Also es ist wirklich, es tut mir leid, aber ich versteht keiner, warum Marco Schopp nicht mehr Trainer vom LASK ist, und vielleicht wird es irgendwann einmal die Antworten geben, aber wir können es leider nicht liefern.
Ich kenne keine einzige Person, mit der ich drüber geredet habe, die es nur annähernd versteht. Also, versteht, glaube ich, keiner.
Apropos Neotrainer. Wir reisen weiter nach Graz, wo der GRK 0:3 gegen Hartberg verloren hat. Ziemlicher Downer nach den letzten Spielen. Zumindest 4 Punkte jetzt hat man geholt gegen Altach und Austria Klagenfurt. Feldhofer Fußball war jetzt vor allem in den letzten Wochen sehr stabil in der Defensive. Man hat wenig zugelassen, beziehungsweise man hat wenig Tore geschossen, aber wenig bekommen. Jetzt 3 an der Zahl.
Ja, so wild wie es da oben zugeht, geht es auch da unten zu. Mhm. Und da haben schon einige gebrochen gewirkt nach der Partie.
Ja, auch verständlich, weil wenn du einfach mit 0:3 abgeschossen wirst, und es war einfach wenig los beim GRK, und wenn ich mir dieses 0:1 anschaue, also dieser Laufweg von Peter Filipovic, dieser nicht vorhandene Laufweg mit dem Gegenspieler, dann verstehe ich das nicht. Das ist wie wenn ein Stürmer einen Steilpass in den Strafraum bekommt und der läuft den Ball nicht nach, sondern bleibt da und trabt da ein bisschen hinterher. Also wie kann der den Gegenspieler nicht nachlaufen? Es ist komplett unverständlich, die Situation. Und das hat die GRK-Niederlage de facto eingeleitet.
Ja, und nach dem 0:1 gab es ja dann auch eine strittige Szene.
Ja.
Das 0-2, Kopfballverlängerung nach einer Ecke. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wer den Kopfball verlängert hat. Kompusch oder Wilfinger. Mhm. Und dahinter aus sehr abseitsverdächtiger Situation Afdijaj, der den Kopfball dann weiter ins Tor befördert. Habe ich mich auch gefragt, wo da war es. Franz Ferdinand hat das eh via Twitter eben auch geschickt. Ich habe die kalibrierte Linie des Wars für Graz gefunden. Könntet ihr bitte ein Best of Schüttengruber machen? Also diejenigen, die es nicht gesehen haben, es ist jetzt eingeblendet.
Ja.
Und
schwierig nachzuvollziehen, die Entscheidung.
Absolut. Und GRK Edelfan und ehemaliger Admiraliga 2 Fan-Kommentator Matthias Merath hat sich auch nach der Partie via Twitter gemeldet, hat geschrieben, mein letzter Eintrag hier. Zuerst war es Aggression, danach kam Frustration und jetzt ist es nur mehr Resignation. Meine Energie ist so leer wie der gestrige Strafraum unseres Gegners. Jede Runde hoffen ist nicht mehr lustig.
Das tut mir sehr leid für Matthias, ja.
Ja. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie jetzt der GRK, Mann, andererseits ist es jetzt eine Niederlage, es ist ein 0-3, ja, gegen Klagenfurt haben sie 0-0 gespielt, ist ein Punkt dazugekommen, aber es ist halt echt unfassbar knapp da hinten. Also es wechselt gefühlt halt auch jede Woche und je länger die Saison dauert und je länger Alltag da ganz unten ist, desto mehr glaube ich, dass Alltag nicht absteigt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so das Gefühl, dass das Alltag so in der vorletzten oder letzten Runde dann die rote Laterne noch abgeben wird.
Also ganz ehrlich, mein Hottag, wenn sie das Rückspiel jetzt da am Wochenende daheim gegen die WSG nicht gewinnt, dann sehe ich eher schwarz für Alltag.
Ja, um bei dem Spiel noch kurz zu bleiben, Hartberg ist durch.
Ja.
Hartberg ist gerettet. Ja.
Können Sie jetzt ein bisschen aufs Pokalfinale schon fokussieren?
Cupfinale heißt das bei uns in Österreich.
Ja, Cupfinale, ich komme aus Baden-Württemberg. In-Game-Time-Show hat er noch die Frage gestellt, wie viele rote Karten fehlen dem GRK noch für einen Bundesliga-Rekord? Ich sage es ja ganz ehrlich, ich habe jetzt nur zur letzten Saison geschaut, da hat Austria-Klagenfurt Austria-Wien hat, glaube ich, 9 rote Karten insgesamt gehabt. Stimmt, mit.
Also, das ist ja stark. Ja. Ich habe so mal jetzt nur in den 2000er Jahren angeschaut, letzte Saison, wie bereits erwähnt, Austria-Wien 9 Platzverweise, 2021-22 Austria-Klagenfurt mit 11 Platzverweisen, davon waren 10 direkt rot.
Was, Austria-Klagenfurt? Mhm. Und 10 sicher Thurgau mit Gibasi.
Ja, so ja. In die Richtung, ja. Saison 13-14 und 13-14 Wacker Innsbruck mit 12 und Saison 06-07 Mattersburg auch mit 12. Also sprich, dem GRK fehlen noch 3 Platzverweise bei 5 Spielen. Mhm. Geht sie aus. Prozente, Harald. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, schaut gut aus. 50% gebe ich Ihnen auf jeden Fall.
Also, 50. Go for it, GRK, für diesen Rekord. Last but not least, Tatort, Tivoli, 1450 Zuschauer. Wir haben endlich wieder die Tausender-Marke geknackt.
Und ja, das unter der Woche.
Das sind ja unter der Woche und das sind, ich meine, fast doppelt so viele wie in den letzten 2 Partien.
Ja, das ist es ja.
Die WSG ist wieder da.
Also wenn.
War das ein West-Derby oder?
Geografisch schon.
Also. Ja, gut, aber nein. Also, es ist für ein West-Derby, aber das ist sicherlich keins. Also, WSG gegen SC Altach, nein. Und trotzdem, WSG wieder mit 3 Punkten. 2. Heimspiel in Folge gewonnen und richtig feines Tor. Diese Kombination, klar, ich glaube Estrada im Aufbauspiel mit einem Fehler, aber dann wie man diese Situation dann noch fertig spielt, das war Pipi-Fan.
Ja, sie haben ja schon Kicker drinnen.
Absolut, ja.
Ja, mit so einer Hinrunde in der Quali-Runde, ich meine 7 Zähler haben sie jetzt von 15 geholt, werden sie die Klasse halten, wenn sie es so schaffen werden.
Was willst du jetzt?
Wie schaut es aus eigentlich? Ich habe jetzt die Tabelle also nicht vor mir.
WSG 16 genau. Mit Sternchen, Klagenfurt 14 mit Sternchen, GRK 13, Altach 12. Also sie sind 4, aber in Wahrheit 5 Punkte vor Altach.
Sehr gut. Also, bleibt nach wie vor spannend. Wir machen noch eine Pause und dann geht's weiter mit Fuck Ansa-Konferenz.
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Worte, ich sage fickrig, ja.
Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch, Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Weiß ich
das?
Ich kann mir jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch, Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und wir schließen die Episode ab mit der Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen deine Fragen im Fokus und wir starten mit jener vom Luke via YouTube. Wie seht ihr die Chancen von Ronivaldo als Torschützenkönig? Gut.
Ja.
Gut, Luke.
Ja.
Prozente?
Geht's ja aus.
Prozent?
Ich schaue gerade, wer ihn überholen sollte.
Tierne Ballo.
Mijic hat 11 Treffer, Kitaschwili hat 11 Treffer, Mika Birov wird es nicht mehr machen.
Ja,
Ronivaldo hält bei 14 gerade.
Ja, aber das sind alle 3 Tore dahinter.
Ich glaube, es wird ein Battle zwischen Ronivaldo und Patrick Mijic. Wer hätte sich das gedacht, vor ein paar Jahren noch duelliert in Liga 2, SV Horn gegen Blau-Weiß oder SV Horn gegen Wacker Innsbruck damals, Ronivaldo noch für Wacker Innsbruck und jetzt geht es um die Torjägerkrone in der Bundesliga.
Du kannst jederzeit noch an, was ich, Max Entrup schießt an Dreierpack gegen. Da gibt es ein paar Defensiven, die mir einfallen, gegen die das möglich ist,
ja,
da unten.
Ja. Ja gut, dann kann man auch wieder sagen, wieder so ein Liga 2-Duell, Maxi Entrup ja vor kurzem noch beim SV Lichtleu Lafnitz.
Ich gebe Ronivaldo für die Torjägerkrone 57%.
Patrick? Mhm.
Ich gehe auf 50%.
Hannes?
Ja, ich meine, die Gegner werden jetzt auch nicht, ja, sind ja auch nicht einfach
trotzdem,
in der Meistergruppe
oben. Das ist schon
oben.
Sehr viel.
Mein Ronivaldo spielt nochmal gegen Rapid trifft er ja gerne. Ja. Deswegen schätze ich einmal, am Sonntag kann er es ausbauen.
Ich sage 39%.
Oh, okay.
Ja, das ist trotzdem noch viel.
39?
Das ist trotzdem noch sehr, sehr, sehr
viel. Weniger als
2 bei deiner Prozentrechnung? Mit wie viel Prozent?
Patrick Mijic.
Mit wie viel Prozent?
60.
Okay.
Ich muss gesagt, na wurscht. Well. Seppi, ist das Blau-Weiß-Linz-Stadion zu klein ausgefallen oder wurde beim Bau vielleicht doch nicht an einen längeren Verbleib in der ersten Liga geglaubt? Ich glaube schon. Also, dafür ist es schon gebaut worden und ich glaube, es ist rein von der Größe her recht passend für Blau-Weiß.
Es gibt ja schon, ich hoffe, es straft mich jetzt niemand lügen, aber es gibt ja schon die Option, das doch noch ein bisschen größer auszubauen.
Ja.
Relativ easy.
Ja. Könnte vielleicht ja noch eine Tribüne auf das Lutz-Gebäude da im Hintergrund noch draufhauen.
Perspektive so. Dann.
Das wäre eigentlich total strange, oder? Wenn du sowas mal machst, dann sagst du, ja, scheiß drauf. Ja. Ich meine, das XXX-Lutz-Logo ist immer sehr präsent zu sehen, da auf der rechten Seite. Hm. Sprich, ja, baut es da irgendwas drauf auf dieses Gebäude. Also nicht nur auf dem Lager, sondern wirklich auch auf dem XXX-Lutz.
Mhm. Ich denke mal, so wie es jetzt ist, passt es einmal. Man gegen Rapid hätten, glaube ich, auch noch 500 reinpasst. Also von daher.
Ich glaube, perfekte Größe für Blau-Weiß wären 8000.
Ja, schicke einen Plan hin.
Ja, schicke gleich noch Linz. Sil Blinden, haben sich eure Erwartungen seit Beginn der Meistergruppe jetzt zur Halbzeit bestätigt oder verändert?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich erwartet habe. Aber die grundsätzlich die Spannung in der Meistergruppe übersteigt meine Erwartungen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also ich habe ja damals schon gesagt, dass der WEC Meister wird, bleibt dabei, dass das noch immer möglich ist. Und
mein Tipp war Sturm und bislang schaut es ja nicht so schlecht aus.
Fahrer-Take.
Überhaupt nicht. Da war die Austria, glaube ich, an erster Stelle, wo ich das
gesagt habe. Keine Ahnung. Ah, scheiße, jetzt gibt es keine Serienmeister mehr in
Ludogorets Razgrad.
Ja, wenn's. Sind die noch Serienmeister? Bist du sicher? Ja, wenn du sagst, ja, Ludogorets wird neuer Meister in Polen.
Weil Sturm jetzt auch gerade so Serienmeister unterwegs ist.
Bulgarien. Scheiße, Alter. Ah, das ist peinlich, das ist peinlich. Ich hab das. Echt? Bulgarien, Ludogorets, Razgrad?
Mhm. Ja, ZSK ist Rekordmeister. Sofia.
Ja, ja,
Hauptstadt von Bulgarien.
Ja, ich kenne Levski Sofia, okay. Ja, ich kenne Bulgarien, okay. Ich weiß ja, dass Mario Balotelli hat sein letztes Champions League-Tor gegen Ludogorets Razgrad, glaube ich, geschossen im Jahr 2015 damals.
In Polen?
Nein, ich glaube an der Anfield Road.
Okay.
Ja. So, Jack Grealish, wer wird Torschützenkönig, haben wir eigentlich schon beantwortet. Ist Sigmund G. Blau-Weiß-Fan? Und wer ist der bessere Seidel? Schwer, sind beide gut. Ich glaube auch nicht, dass der Sigmund G. Ich suche jetzt gerade irgendjemanden, der. Der
auch Sigmund G. heißt, ja. Dann wird schwierig werden, ne?
Wieso?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Sigmund du kennst, ich kenne, außer einen Sigi Gruber, glaube ich, kann.
Ja, von der Heimat. Keine Ahnung.
Ja. Sigi. Ja. Gut. Ja, was, ist das ein Sigmund oder ein Siegfried?
Ach so, stimmt.
Oder ein Sigurd.
Oder Siegbert gibt es auch. Uff, ja. Ja, aber es gibt Siegbert auch. Ja.
Entschuldigung an alle Siegberts da draußen.
Maximilian Flugel. Wie geil ist eigentlich die Saison? In Prozent. Spannender Abstiegskampf, eventuell ein Meisterkampf. Welcher Kampf wird bis zum Ende der Saison spannender bleiben? Prozent, Harald.
Wie kann man, wie geil ist eine Saison in Prozent ausdrücken? Das geht nicht.
Ja, ich finde, es ist 100% geil, es ist nur 5% geil. Sprich, es ist dann eigentlich gar nicht so okay. Geil.
Es ist 98,7%
geil.
Das, was der Harald gesagt hat.
Ja, und abschließende Frage, Alpenmo. Warum wird Ilzer der nächste Salzburg-Trainer und warum wird Kulowitz bis Sommer übernehmen und dann bleiben und scheitern?
Was? Warum wird Ilzer der nächste Salzburg-Trainer?
Ja, check ich auch nicht. Ich habe es jetzt einfach mal so mitgenommen, die Frage.
Das wird nicht passieren. Und Kulowitz bis Sommer übernehmen und dann bleiben und scheitern. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Stefan Kulowitz, wenn er bis Sommer interimistisch übernimmt, dass er über die Saison hinaus Rapid-Trainer bleibt.
Das, was ist.
Also,
was wir komplett vergessen haben in dieser Episode, eine Call to Action, dass man endlich unseren YouTube-Kanal folgt. 15.000 Follower, das große Ziel.
Was? Das war jetzt sehr gewollt eigentlich irgendwie.
Wieso? Nein, ist mir gerade aufgefallen.
Wenn euch das jetzt unangenehm war, dann drückt auf das Knopfball, damit wir das erledigt haben.
Nein, wir haben, also echt, das ist bei der letzten Episode haben wir wirklich ganz viele neue Follower gegeben. Also vielleicht ist es noch einem gar nicht so bewusst, dass man diesem Kanal auch folgen kann auf YouTube und dass man uns auf Spotify 5 Sterne schenken kann. Hast du uns eigentlich schon 5 Sterne geschenkt?
Auf jeden Fall.
Auf Spotify.
Das,
hast
das
du dir selbst 5 Sterne geschenkt?
Ja, nachdem du mich gezwungen hast, ja, sonst gibt es Gehaltskürzungen nämlich bei uns.
Ja, Harald, hast du auch schon 5 Sterne dir selbst gegeben?
Sicher. In erster Linie euch.
Sehr gut. Oh. Montag geht's weiter. Ansa-Konferenz.
Montag geht's weiter,
ja. Ohne. Also, ich bin nicht dabei.
Du bist nicht da. Ich habe noch einen anderen Call to Action.
Ja, bitte.
Für alle in Wien gemeldeten Menschen geht's wählen am Sonntag, so, bitte.
Ja, natürlich. Natürlich, das auch. Und am Montag dann wieder Fancheck und Ansa-Konferenz.
Du bist nicht dabei.
Ich bin nicht dabei.
Ja, cool.
Ich habe Urlaub.
Ne, passt. Boah, dann haben wir das relativ schnell abgehandelt am Montag.
So, schicke ich euch nichts am Sonntag am Abend. Gell?
Das ist wie uns gegenseitig eh auch nicht, keine Sorge.
Sehr gut. So, schließen wir die Episode ab. Das war die Ansa-Konferenz. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Servus.